Podcast für große Menschen.
Hallo und schön, dass Sie den Podcast Herzensangelegenheiten im Gespräch vom AWO-Kreisverband Ebersberg angeklickt haben. Mein Name ist Gabriele Pfanzelt und mein Gast heute ist Dr. Markus Fahrt. Der Herr Fahrt ist Gewalt- und Konfliktforscher und hat das Thema Gewalt zu seiner Mission gemacht. Es gibt zahlreiche internationale und interdisziplinäre Veröffentlichungen von ihm. Und wir hatten das Glück, dass er als Vater vom Kinderhaus Vaterstätten am OHA sich für unsere AWO-Lenkungsgruppe Kinderschutz beworben hat. Diese Lenkungsgruppe, die haben wir installiert als Führungsgremium für die Etablierung des Kinderschutzes in unseren Einrichtungen, setzt sich zusammen aus der Führungsspitze des Trägers, die Stabstelleninhaberinnen für Partizipation und Bedürfnisorientierung sind mit dabei, Einrichtungsleitungen, pädagogische Mitarbeiter und eben auch Eltern. Und wie wir die Bewerbung vom Herrn Fahrt bekommen haben, haben wir uns schon mal alle Finger nach ihm abgeschleckt. Wir haben uns als erste Aufgabe in dieser Lenkungsgruppe den Verhaltenskodex vorgenommen, haben den in einem einjährigen Prozess entwickelt, haben letztlich auch bei jedem oder fast jedem Teilerarbeitungsschritt so eine Rückkoppelung zu den Einrichtungen gemacht. Das heißt, die MitarbeiterInnen hatten die Möglichkeit, uns Rückmeldung zu geben. Zum einen, damit wir so den Praxisbezug nicht verlieren und zum anderen, dass sie einfach partizipieren können und mitwachsen können. Jetzt gab es am 18.01.2024 die große Auftaktveranstaltung Verhaltenskodex. Das heißt, er ist jetzt arbeitsrechtlich verbindlich offiziell an den Start gegangen. Und eine Mitarbeiterin hat mir letztes Mal berichtet, die ist gerade bei einer Multiplikatorinnen-Weiterbildung bei der Frau Ballmann zur Fachkraft für gewaltfreie Pädagogik. Und die Frau Ballmann meinte, der Verhaltenskodex vom AWO-Kreisverband Ebersberg ist zum Niederknien gut. Und das verdankt man in der Federführung Ihnen, Herr Fahrt. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, von Herzen gern in so ziemlich alles. Also das, freut mich sehr, hier zu sein. Also auch vielen Dank für die Einladung. Es ist immer ein Vergnügen.
Dankeschön. Würden Sie so zur Einstimmung einfach noch ein bisschen über Ihren Lebensweg erzählen? Also ich kann nur ergänzen, was ich weiß. Sie waren vor ein paar Jahren bei der LMU. Mhm. Es gibt auch da öffentliche Lesungen, Gewalt, Entstehung, Facetten und Auswege. Aber was so davor und danach war? Mhm. Und ob Sie noch so jetzt aktuell beruflich in dem Kontext Gewalt stehen oder ob es jetzt nur noch persönliche Berufung ist.
Ja, also kann ich genau, gerne versuchen, einen kleinen Bogen zu schlagen. Also angefangen mit dem Thema zu forschen und daran zu arbeiten, ich glaube, dass es inzwischen gut ein Vierteljahrhundert sein dürfte. Also es waren, ich weiß, ich habe immer früher gesagt, das sind mehr als 20 Jahre, das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her.
Kenne ich das Problem. Und,
genau, also von daher ja, war das quasi, also man kann natürlich auch noch weiter zurückgehen, aber wenn wir jetzt erstmal so quasi bei der reinen Laufbahn mit dem Thema sind, also ich habe auch einfach Pädagogik, Psychologie und Soziologie studiert, habe dann darin Magisterabschluss gemacht, habe dann noch in den Fächern Pädagogik und Rechtswissenschaft den Doktor der Philosophie drangehängt und habe dann eben auch an der LMU direkt 10 Jahre lang gelehrt, geforscht und war eben, und das war Gewalt und Konflikte war quasi immer das Schwerpunktthema. Es war auch schon das Thema im Studium, war das Thema meiner Abschlussarbeiten. Und was quasi die Quintessenz ein bisschen war, dass irgendwann sich da so ein Modellverständnis entwickelt hat. Aber vielleicht, ja, geht den Bogen so mal einen Schritt zurück. Das Modellverständnis war eine Antwort auf die Frage, die mich umgetrieben hat. Und simpel ausgedrückt war die Frage, dass ich verstehen wollte, warum Menschen sich gegenseitig schlimme Dinge antun. So vermeintlich banal, wie es klingt, aber auch so tiefgreifend, wie es dann ist am Schluss. Ich wollte es wirklich verstehen. Und habe mich auch bemüht, mich nicht den einfachen, verlockenden Antworten hinzugeben. Und dann irgendwann hat es dazu geführt, dass ich mir jede Form von Gewalt angeschaut habe, die es so gibt. Also da fangen wir im kleinsten Kreis an mit Gewalt, die Menschen gegen sich selbst richten, mit selbstverletzendem Verhalten oder auch nur, was man oft so als Gedankenkarussell kennt, dass man sich psychisch selber auch ganz schön fertig machen kann, sich selbst wehtun kann. Bisschen aber eben auch Suizidgefährdung, aber dann auch der familiäre, der soziale Nahbereich, bis hin zu Schulen, Arbeitsplätzen und auch ganzen Gesellschaften und Kulturen, also alle Ebenen. Und für mich war die Leitfrage, ob es irgendwas gibt, was Gewalt immer gemeinsam hat auf all diesen. Natürlich auch in der Hoffnung, dass wenn man das findet und diese Aspekte angeht, hat man auch die Chance, eine sehr breite Wirkung zu erzielen. Das war quasi das, was mich umgetrieben hat und so das, was als Antwort, als erste dieser Forschungen kam, war dann eben dieses Modell, was dann auch Grundlage für vieles wurde, auch für die Gewaltbeschreibungen, die wir jetzt im Verhaltenskodex haben. Und ja, das habe ich dann lange gemacht und dann bin ich aber jetzt im März, sind es dann 7 Jahre, habe ich die Universität verlassen und bin seitdem als erstmal nur beruflich bezeichnet Consultant beruflich tätig. Was heißt, ich gehe in diverse Kundenprojekte, also ich bin bei der Firma Quality Minds fest angestellt und gehe für meine Firma in Kundenprojekte, wo ich aber zu diversen Themen Kunden berate und mit denen mitarbeite. Ganz viel dreht sich darum, was aber in eine ähnliche Richtung zumindest auch geht, wie man Teams so aufbaut, dass sie gut zusammenarbeiten. Und es ist aber durchaus auch da jetzt in dieser Berufsbranche auch immer wieder, dass dieses Thema Gewaltkonflikte gefragt ist. Also auch da, weil das Interesse da ist, damit irgendwie besser umgehen zu können, das besser zu verstehen. Wobei ich da in dieser Berufsbranche sage, da geht es sehr viel mehr um die Konflikte am Arbeitsplatz und wie man damit umgeht. Und jetzt so speziell das Thema Kinderschutz hat da oft weniger eine Rolle, weil es halt nicht so vorkommt. Aber es ist natürlich ein großes Leidenschaftsthema geblieben. Auch da eben gesagt, das war es schon immer für mich, seit ich selbst Vater geworden bin, hat das nichts geändert, außer dass es noch eine deutlich persönlichere Komponente bekommen hat als nur das. Aber es ist immer das große Herzblutthema geblieben. Auch da, um diesen langen Bogen abzuschließen. Ich rede schon wieder viel. Aber um es auf den Punkt zu bringen, es war für mich immer die Kernfrage und die wichtigste Frage, wie kann man Kinder in der ganzen Gesellschaft dafür schützen, dass ihnen wehgetan wird? Das war, und das ist sie auch heute noch.
Ja, ist heute auch unser Kernthema von unserem Podcast. Ich habe jetzt tatsächlich noch eine Nachfrage. Also Ihre Auseinandersetzung mit Gewalt geht ja viel, viel tiefer und weiter in den Dimensionen wie jetzt der Kinderschutz. Das ist ein Teilbereich. Sie haben vorher gesagt, Sie wollten auch herausfinden, gibt es eine Gemeinsamkeit, um dann eine Lösung zu finden. Gibt es eine Gemeinsamkeit?
Ja, also es gibt sogar mehrere, die
Aber
immer
das
wieder
ist nicht
auftauchen.
kurz, oder in der Antwort?
Ich bemühe mich. Also
Okay.
ja, oder ich sage, das ist quasi die schnippische, aber die ehrliche Antwort. Eine große Gemeinsamkeit ist das Problem, dass wir uns die Dinge zu einfach machen, zu unkomplex, die zu kurzen Wege
Ja.
gehen. Also zum Beispiel eine Konstante, die es gibt, ist ein klares Schwarz-Weiß-Denken. Dass ich denke, die ganze Welt teilt sich in gut, böse, richtig, falsch ein. Und meistens noch den Schritt hier, ich muss noch nicht mal glauben, dass die anderen die Bösen sind, aber ich glaube, ich gehöre zu den Guten. Und oft, das ist ein konstantes Problem, das hat man im sozialen Nahbereich, wo man dann, ne, was wir im Verhaltenskodex auch hatten, gerade diese emotionale, diese subtilen Gewaltmechanismen, die dieses Ich will doch das Beste für uns und da ist es drin, bis hin aber auch zu Propaganda auf nationaler oder internationaler Ebene, wo man die eigene Gruppe als die Guten, die anderen als die Bösen stilisiert. Also Schwarz-Weiß-Denken ist ein Problem. Ganz großes Problem, wo wir auch schon mal dabei sind, auch Teil, was wir im Verhaltenskodex mit berücksichtigen, ist ein simples Schulddenken, wo ich quasi nur rückwärts gerichtet in die Vergangenheit eine schuldige Person identifiziere und bestrafe, findet man auch auf allen Ebenen. Zum Beispiel, was ich angesprochen habe, bei der Gewalt, die Menschen gegen sich selbst richten, ist der größte Risikofaktor dafür, dass Menschen sich etwas antun, ein extremes Schuldgefühl, ein extremes Schuldbewusstsein, das man mit sich rumträgt. bis hin zu, dass man eben auch in der Familie, in der Schule oder auch auf einer nationalen Ebene irgendjemand die Schuld für ein Leid gibt. Mhm. Während es sehr viel effektiver ist, und das ist auch was, was mir wichtig war, das eine ist aufzuzeigen, was problematisch ist, das andere ist Lösungen vorzuschlagen. Mhm. Und deswegen ist es ein wesentlicher Punkt zu sagen, es ist was anderes, wenn ich komplex in die Zukunft schaue, wie kann ich denn Verantwortung verteilen? Dass
sie also aus diesem nur noch Denken raus.
Genau, ganz genau, ja. Genau. Also das ist auch so ein bisschen dieses nur noch, ne, ist quasi das, die Kernbotschaft, die Gemeinsamkeit, die es gibt. Kann ich auch dann, oder kann an dem Punkt gleich, ich habe es dann das nur noch Prinzip genannt, wo ich auch gerne sage, als ich den Begriff entwickelt habe, dachte ich mir, dann schreibst du jetzt mal hin und da fällt dir noch was Besseres ein.
Ich finde es eine Klasse.
Ja, also ich bin auch dazu übergekommen, dass ich ihn nicht mehr ändern möchte, weil er auch diese in dem Begriff schon dieses simple Denken drin steckt. Und ich sage, die Kernbotschaft ist immer dann, wenn ich merke, so kann man sich auch selber wappnen, dass ich immer mehr von diesem nur noch in mein Leben einschleicht. Also ich habe nur noch ein Ziel, das ich im Leben verfolge. Ich möchte möglichst reich werden oder was auch immer. Und ich habe auch nur noch eine große Angst, die mich beschäftigt, dass irgendjemand kommt und mir den Reichtum wegnimmt. Oder ne, was wir gerade in Deutschland als Thema haben, ich bin ja auch viel gereist inzwischen, auch mit diesem Projekt, und deswegen kann ich sagen, es gibt kaum ein Land, dem es so gut geht wie uns. Sucht man vergeblich weltweit. Und ich glaube, dass wir deswegen auch sehr oft Angst haben, dass wenn an diesem Wohlstand ein bisschen gekratzt wird, dass das sofort eine Katastrophe ist. Mhm. Und dann suchen wir schnell nach den Schuldigen, die am Wohlstand kratzen. Und quasi genau in dem Punkt ist es, wenn ich eben das bewahren möchte und dann habe ich dieses, ich suche nach einem Schuldigen und identifiziere den nur noch in einer bestimmten Gruppe, dann habe ich genau durch dieses nur noch ein Ziel, nur noch eine Angst, nur noch eine Interpretation für das Ganze. Und je mehr ich häufe, umso wahrscheinlicher wird es, dass ich dann sehr feindselig gegen eine bestimmte Gruppe werde. Mhm. Also das als Beispiel. Und deswegen habe ich den Begriff genommen, weil er quasi mithilft, wenn ich ihn parat habe, ohne dass man jetzt das selber erforscht haben muss, zu verstehen, worum es geht. Mhm. Also je mehr mein Leben sich auf nur noch Dinge verdichtet, umso gefährlicher wird es, dass ich selber gewalttätig werde. Mhm. Das ist so die, glaube, die zusammenfassende Kernbotschaft.
Mhm. Danke. Wenn man sich mit Gewalt auseinandersetzt, dann kann man bei den meisten Menschen eine Reaktion beobachten, inklusive mir. Es entgleisen einen die Gesichtszüge, man patscht sich mit beiden Händen auf die Backen und sagt, oh Gott, habe ich auch gesagt, habe ich auch gemacht. Mhm. Gab es für Sie, gerade so in der Anfangszeit, wenn man sich damit so intensiv beschäftigt, auch Momente, wo Sie gesagt haben, oh Backe, da muss ich aufpassen?
Ununterbrochen, ja. Also und ich sage auch direkt, die gibt es auch heute noch. Und das ist auch, was ich vorwegnehmen kann, eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Zeit ist, niemand von uns ist immun dagegen. Wir sind, also im Gegenteil, es ist, zu glauben, man wäre immun, ist ein gefährlicher Fallstrick, dass man selber schlimme Dinge tut und denkt, man tut das Gute und das Richtige. Ja, definitiv eine Erfahrung war, die ich, was ich immer wieder gerne sage, weil bei allen Gelegenheiten dazu ist, dass ich so ungefähr die ersten 2 Jahre einfach dauerhaft wütend war. Was aus einfach kam, ich habe, kann ich ruhig sagen, kann bewusst sagen, so ziemlich alles recherchiert, was es zu dem Thema gibt. Also was Menschen anderen Menschen angetan haben. Und ja, das hat erstmal nicht viel mehr produziert als blanke Wut oder auch Verzweiflung. Und ja, auch ich kann, deswegen kann ich absolut den Gedanken nachvollziehen. Auch ich wollte am Anfang daran glauben, dass die beste Lösung ist, die Täter möglichst leiden zu lassen. Das war die Lösung, an die ich am Anfang glauben wollte. Und ich ziehe aber heute auch die Lehre daraus, es mitzugeben, zu sagen, es ist völlig normal, wütend zu reagieren, wenn einem Menschen etwas Schlimmes angetan wird. Das ist, letztlich ist es Empathie, es ist ein Mitfühlen und ein Verhindern wollen davon, dass jemand anders leidet. Ich habe dann aber eben auch begriffen, je weiter die Forschung ging, dass also nicht immer, aber sehr, sehr oft ein wiederkehrendes Thema war, dass Menschen schlimme Dinge getan haben, weil sie sich für Leid gerecht haben. Also weil genau dieses jemanden leiden zu lassen für das eigene Leid zu einem festen Antrieb wurde oder zu einem Teil des Problems letztlich. Und also mir passiert das, und ja, aber das war dann für mich auch eine Lehre, dass es eine wichtige Prävention sein kann, sich selber dabei zu ertappen, wenn man in diese Richtung denkt. Und ja, ich habe mir permanent gedacht, gerade als ich so angefangen habe, über Feindbilder zu forschen und was man so für Denkweisen hat, die einen selber gefährlicher machen, ich dachte mir permanent, ach du meine Güte, und das sind sehr freundliche Worte. Und ja, dann habe ich mich geschämt und also ich kann mich auch heute noch prima schämen, wenn mir irgendwie was ist. Man wird die Gedanken, ich weiß schon, also auch das bewusst gesagt, man wird die Gedanken nicht los. Das Angebot ist da, man hat es gelernt, es ist kulturell verankert. Aber genauso habe ich gelernt, dass man sich immer wieder selbst dabei ertappen kann. Und dass das eine wirksame Prävention ist, dass man es aber eben auch nie los wird. Also es wird immer, auch das, ich rede auch darüber offen, ich bin der absoluten Überzeugung, dass einem Menschen ein Leid zuzufügen niemals irgendetwas besser macht. Wenn jetzt jemand meiner Familie etwas Schlimmes antun würde, könnte ich trotzdem nicht dafür garantieren, dass ich diesem Menschen nicht in einem Impuls ein Leid zufüge. Ja. Ich möchte aber trotzdem, ich denke es jetzt und hoffentlich passiert es nie, aber wenn es tatsächlich so wäre, zu dem Punkt kommen, sagen zu können, das mag verständlich gewesen sein, aber deswegen war es nicht richtig und deswegen hat es die Welt auch nicht besser gemacht. Und ich glaube, dass das auch eine der wichtigsten Aufgaben ist, die ich permanent auch mit meiner Tochter zu Hause habe. Eine der größten Aufgaben ist, wie wir lernen, mit Wut umzugehen. Und damit. Und die Wut kann sein, weil wir selber uns selber Leid zugefügt wurde. Aber auch das ist ein Risiko, dass wir Täter werden. Und es kann aber auch sein, dass es stellvertretend empfundenes Leid ist. Gerade wenn man forscht oder versucht zu schlichten, kommt man immer wieder in diese Position, stellvertretend dieses Leid empathisch mitzuerleben, was auch belastend ist und was einen auch fordert. Aber genauso sage ich ihm, ist es möglich, das idealerweise sich immer dann rechtzeitig dabei zu ertappen, bevor man jemandem wehtut.
Und was ich jetzt so schön finde und auch wichtig finde, darum betone ich es nochmal, was rauskommt, ist das eine, ist das Bewusstwerden, ja, dass ich mich ertappen kann, aber auch das Gnädigsein mit sich, ja?
Ja.
Ja, es ist so. Und diese Gedanken sind auch ein Stück weit normal, aber es heißt nicht, weil sie normal sind, ist es förderlich fürs Zusammenleben, ist es förderlich für mich selbst. Ja. Sich da immer wieder zu reflektieren, Kerngeschäft von uns pädagogischen Kräften.
Absolut.
Sind wir doch schon mittendrin im Thema. Und als Einstieg in die Pädagogik, wenn eine Familie, wie Sie es sind, auch Ihre Frau mit unglaublichem Background zum Thema Gewalt. Wie sucht sich so eine Familie einen Kita-Platz aus? Gibt es da so einen Kriterienkatalog oder habt ihr so eine automatische Scanbrille oder verlasst ihr euch auf die gute Energie des Universums, dass das alles passend sein wird?
Also tatsächlich, es ist eine Mischung. Aber also es war auch so, wir sind zu der Zeit tatsächlich auch noch umgezogen. Also wir haben vorher in München, Mosach gelebt und haben auch da schon, also im ersten Jahr quasi meine Tochter, haben auch da nach einer Kita gesucht und da war alles sehr strikt mit Verteiler und man konnte sich bewerben. Und dann kam es aber so, dann haben wir das erstmal zurückgestellt und dann sind wir nach Vaterstetten gezogen. Und also ja, wir hatten gewisse Vorstellungen und dann war es einfach so, das hat zu der Zeit musste ich sehr viel pendeln, deswegen hat dann meine Frau sich aufs Geratewohl Kindertagesstätten angeschaut und hat dann dort mal angerufen, um zu reden. Und ich glaube wirklich, das Kernelement war das menschliche Gespür. Also was da in diesem Erstgespräch entsteht. Und ich glaube, dass es viel von dem ist, was ich zum Beispiel am Theater oder an der Kunst so liebe, dass ich sage, es gibt diesen Subtext, der wird nicht ausgesprochen, aber er schwingt mit und wir nehmen ihn wahr. Und ich glaube, also das ist das der Kern oder am Schluss der hauptausschlagende Punkt war, dass es ein menschliches Wohlgefühl war. Und ich sage auch da, wir waren dazu bereit, das Gleiche zu praktizieren, was ich auch sonst immer predige, zu sagen, dass wir gesagt haben, wenn wir das Gefühl haben, es läuft gar nicht gut, es ist irgendwie auch nicht gut für das Kind oder was auch immer, dann gehen wir und probieren was anderes. Also ne, das ist, man hat ja die Möglichkeit, es ist genau das, man kann sich ja auch einfach eingestehen, okay, es hat nicht funktioniert oder das war nicht die richtige Kombination. Also deswegen haben wir schon immer wieder auch drauf geschaut, für uns war das Hauptkriterium, als es dann auch anging, als die Eingewöhnung anging. Also wie gesagt, das Erste, das Menschliche war das, ja, das probieren wir, das wollen wir, das fühlt sich gut an. Und dann haben wir eigentlich nur noch drauf geschaut, was haben wir das für ein Gefühl, wie geht es unserem Kind in dem Haus. Aber es ging ihr blendend. Und also natürlich hat man das auch, ne, das muss ich Ihnen ja nicht erzählen, man hat immer unzufriedene Eltern, man hat zufriedene Eltern, man hat ganz viele Mittelfelder. Meistens sind die, die sich melden, die ganz Unzufriedenen. Aber auch so, wir haben immer wieder natürlich auch die Elterngespräche gehabt und es war immer der Eindruck, es geht dem Kind einfach gut. Und das war das Entscheidende. Und ja, also wenn es irgendwann mal anders gewesen wäre, dann wäre das auch für uns kein Signal gewesen, dass deswegen das Haus schlecht funktioniert, sondern einfach, dann ist es matcht halt nicht wirklich. Also es ist, dass es jetzt nicht das richtige Haus für mein Kind wäre, heißt nicht, dass das Haus schlecht ist, sondern es ist halt für andere Kinder gut. Und man muss nach der Kombination suchen. Und deswegen glaube ich, muss ich Ihnen nicht erzählen, oder das sehen Sie, kein Kind ist falsch. Also ne, also es gibt halt, es ist auch grundsätzlich viele es gibt schon pädagogische Konzepte, die würde ich als falsch bezeichnen, aber das ist wieder was anderes, das ist wieder beim anderen Thema. Aber auch von den Kinderhäusern, die ich kennengelernt habe, waren die pädagogischen Konzepte alle gut bis sehr gut für mich. Also ich sage, da war auch kein falsches Konzept dabei. Trotzdem weiß ich jetzt zum Beispiel, ganz klar, ganz typisches Beispiel, was wir immer unglaublich geschätzt haben, war das offene Haus. Dass das Kind selber entscheiden kann, wo geht's hin, was probiert's aus. Ich weiß, es hat viele Eltern hat das gestört, weil ich war ja auch in meinem Elternbeirat, die dann eben lieber mehr Struktur und Vorgaben wollten und sagen, das Kind braucht es. Mag sein, mein Kind braucht's nicht. Und es mag auch sein, dass es andere Kinder brauchen, das ist völlig okay. Aber dann ist eben der Idealvorstellung, lassen wir die Kinder so sein, wie das, was sie gerade brauchen und suchen ihnen das Umfeld dafür, das sie brauchen. Ich weiß, jetzt sind wir viel von der simplen Frage in viele andere gekommen, aber um auch da zurückzukommen, ja, und ja, das tue ich generell. Für mich hat wirklich der größte Maßstab in Entscheidungen ist das menschliche Gefühl. Weil ich will, also dafür, auf wen lasse ich mich da ein, wie ist es? Und ich glaube, dass das einen großen Unterschied macht.
Dem kann ich nur zustimmen. Wenn ich auf Menschen treffe, die authentisch sind, man spürt ja, wie gehen die miteinander um? Wie sprechen sie mit mir? Nehmen sie mich wahr? Werden meine Sorgen eventuell wahrgenommen? Auch wenn die keine Lösungen parat haben. Aber nur, dass man zugehört wird, ist angenommen sein.
Genau. Ja. Ich glaube auch, dass es in fast allem im Leben eine Rolle spielt, weil ich sage, ne, natürlich habe ich so, kann ich einen Kriterienkatalog durchgehen. Wenn ich sage, einen Kriterienkatalog kann ich auch simulieren.
Genau.
Also der, ne, auf Papier kann ganz viel stimmen. Aber ich glaube, dass das auch nicht das Entscheidende ist, sondern das Entscheidende, ich glaube, das wird auch, ne, es wird für den Verhaltenskodex das gleiche Thema sein. Vieles war ja der Versuch, sich da zu wappnen. Das Entscheidende sind die Krisenmomente, wenn es schwerfällt, sich an das zu halten, was man möchte, was man gut findet. Und dann zeigt sich, ob es funktioniert oder nicht. Und ich sage, wenn ich das Gefühl habe, und das war immer auch bei unserem Kinderhaus immer so, dass auch wenn es schwerfällt, wird alles versucht, um sich an diese Werte zu halten.
Ja.
Dann ist das Optimum, was ich verlangen kann. Weil das ist, sage ich auch immer wieder gerne, niemand von uns ist perfekt. Das wäre der falsche Anspruch, damit macht man sich nur unglücklich.
Ja.
Und viel wichtiger ist es, einzugestehen, ja, es werden Sachen schieflaufen, da sind wir dabei, bei sich selber. Es gelingt nicht immer, sich rechtzeitig selber zu ertappen. Aber dann kann man es immer noch reflektieren und wieder draus lernen.
Ja, und Konzepte. Ich glaube, dass alle Kitas in ganz Deutschland wunderbare Konzepte haben. Die Frage ist immer, wie wird es gelebt? Und da wir im Verhaltenskodex tatsächlich nochmal einsteigen. Und jetzt setzt man nochmal einen Verhaltenskodex obendrauf, der angibt, was große Menschen dürfen und was sie nicht dürfen. Und jetzt frage ich mal provokant, warum zum Kuckuck brauchen wir jetzt noch einen Verhaltenskodex, der einem sagt, was man darf und was man nicht darf? Sollte man nicht aus dem gesunden Menschenverstand heraus wissen, was man darf und was man nicht darf? Und dann noch getoppt, es sind pädagogische Kräfte, die sich bewusst für diesen Beruf entschieden haben und den fachlichen Background haben. Warum?
Gibt viele Gründe, jetzt habe ich überlegt, wie ich am einfachsten darauf antworten könnte. Ich würde Schritt für Schritt gehen oder vielmehr, ich sage jetzt mal eine plakative Antwort, die ich aber dann ausfüllen werde, um zu zeigen, warum es so ist, weil es uns unsere Kinder wert sein sollten. Das ist die plakative Antwort. Aber jetzt, was meine ich damit im Detail? Zum einen, es ist eine ganz, ja, also ich glaube das. Ich glaube, dass alle in diesem Beruf, alle in denen wirklich ihr Bestes geben wollen. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Manchmal ist es vielleicht eher dann ein Problem, dass man glaubt, zu gut zu wissen, was das Beste ist. Und glaubt, das durchsetzen zu müssen. Aber erstmal per se, ich mag den Satz ungeheuer gern von Johann Galtung, der sagt, es gibt keine bösen Menschen, es gibt aber böse Ideen. Und eine böse Idee ist, dass es böse Menschen gibt. Das ist wohl ein Teil des Problems. Aber was meine ich? Zum einen ist auch eine Erkenntnis aus der Forschung. Wenn wir gewaltsam sind, sind wir, vereinfacht gesagt, nicht wirklich wir selbst. Das heißt, wir können uns ganz viel vornehmen, aber wir geraten in einen durch Stress, durch Angst, durch manchmal, das spielt gerade mit Kindern eine große Rolle, manchmal durch pure Dezibelpegel, durch pure Lautstärke, gerät der Körper in einen Adrenalinfilm, in dem er anders reagiert. Sehr, sehr schnell in dieses Kampf oder Flucht, Schwarz oder Weiß denken geht. Kennen wir alle, dass wir das Gefühl haben, wenn irgendjemand gerade super unter Stress steht oder wütend wird, hat man das Gefühl, man erkennt diesen Menschen nicht wieder. Mhm. Und das ist ein sozialpsychologisches Phänomen, das lässt sich sehr gut beschreiben und auch ist gut erforscht, dass wir in so einen Modus wechseln. Das ist der erste Punkt, so sehr ich grundsätzlich die Idee eines gesunden Menschenverstandes mag, der greift da nicht und der ist auch nicht da, sondern da sind wir sehr auf ein. Also es ist eine der größten Schwierigkeiten, ist, dass wir oft glauben, wir könnten in diesem Moment rationale Entscheidungen treffen. Das funktioniert aber nicht. Der Körper macht dicht. Der Körper reagiert auf Signale, wie er mit Stress umgeht und wie er irgendwie die Situation auflöst. Mhm. Und ja, wenn es blöd läuft, wenn der Schmerz groß ist, akzeptieren wir in dem Moment etwas, was wir mit Reflektieren nie tun würden, nämlich eine durchaus auch radikale oder schmerzvolle Lösung, um die Situation aufzulösen. Und deswegen ist es so quasi diese Warnung vor dem gesunden Menschenverstand, wobei ich auch sage, ich habe auch mich auch ganz viel mit Philosophie und allem und Geschichte beschäftigt, wo das immer wieder kommt, mir konnte noch niemand eindeutig definieren, was jetzt genau der gesunde Menschenverstand ist. Deswegen ich manchmal als provokante Gegenthese das Gefühl habe, das wird vor allem gerne eingesetzt, wenn man sagen möchte, das ist aber doch so, oder?
Das sagt mir doch mein gesunder Menschenverstand. Genau. Ja, man könnte auch sagen, wenn ich stimmig mit mir und meinem Umfeld bin, kann ich mich auf meinen Bauch, kann man ja auch nennen, oder den gesunden Menschenverstand verlassen. Ja. Wenn ich nicht stimmig bin mit mir und meinem Umfeld, dann wird es kritisch.
Ja, also da bin ich völlig d'accord. Genau. Deswegen
ich
tatsächlich
bin nämlich ein Bauchmensch, Vorsicht.
Ja, aber deswegen glaube ich tatsächlich, wollte ich nämlich, ich hatte schon den Gedanken im Kopf zu sagen, mir ist quasi das gesunde Herz lieber, das versucht, die Schwingung aufzugreifen. Aber also ich meine tatsächlich glaube ich auch, dass eine Reflexion über die Werte, was man dann als Menschenverstand oder als gesunder Menschenverstand bezeichnen könnte, dass das durchaus hilfreich ist. Ich habe nur, das ist auch wieder eine andere Kondition, ich bin immer ein bisschen auch so aufgetrimmt, darauf vorsichtig zu sein mit so Werten, was man für gesund und für krank erklärt. Aber das ist, ich will jetzt nicht penibel bei Wörtern sein, aber nur, dass Sie verstehen oder auch die ZuhörerInnen verstehen, warum ich in dem Moment mit dem Wort so ein bisschen kurz gehadert habe. Oder okay. Aber zu sagen, ja, grundsätzlich, aber man kann es ja anders formulieren. Ja, ich glaube auch, dass man ganz viele Sachen aus dem Bauch, aus dem Gefühl heraus gut betrachten kann. Oder auch, dass man ein gutes Gefühl dafür entwickeln kann, was gerade besser und was schlechter ist. Mhm. Tatsächlich lässt sich das aber auch manipulieren. Also auch das, ich kann durch Erwartungen, durch das, was ich haben möchte, dadurch, dass ich abgelenkt bin, kann ich anders agieren, als ich möchte. Es kann auch zum Beispiel, es kann ja wirklich auch nur sein, ne, ich muss noch mal eine Nacht richtig schlecht geschlafen haben, dann bin ich allein schon weniger aufmerksam, dann bin ich leichter reizbar. Ich glaube auch in erster Linie ändert jetzt der Verhaltenskodex erstmal nichts daran, wenn man ihn nur niederschreibt. Aber es ist ja bewusst reingelegt, wie das eine Routine im Handeln wird, im Alltag. Also wie halte ich das fest oder wie halte ich das wach, mich daran zu erinnern, gerade auch in diesen schwierigen Situationen, wie ich gerne agieren möchte. Und wir haben das ja reingelegt in den Kodex. Zum einen haben wir, und da wird es auch, das ist auch der dritte Punkt quasi, warum er Sinn macht auch, sind diese ganzen Dilemmata, die man hat. Wo man sagt, ich bin in einer Situation, da kann ich mich nicht entscheiden, völlig gewaltfrei zu agieren. Das klassische Beispiel mit, das Kind läuft auf die Straße, entweder muss ich es wirklich in Lebensgefahr lassen und warten, ob das Auto bremst so ungefähr, oder ich muss es ja auch mit Kraft festhalten, setze mich über den Willen des Kindes hinweg und riskiere vielleicht auch noch ein Weh zu tun. Aber ich kann nur eins von beiden tun. Ja. Und auch da soll es ja durch das gemeinsame Reflektieren und das gemeinsame Verantwortung übernehmen, das in dieser Praxis steckt, das zu reflektieren, zu thematisieren, einfach diese Möglichkeit geben. Es ist auch, das zum einen sich darauf vorzubereiten und zum anderen ist es auch ein Eingeständnis von dem, was ich gesagt habe, egal wie sehr wir das wollen, wir sind nicht immun am Schluss. Wir sind nicht immun vor diesem Moment, wo es doch passiert. Und auch deswegen ist es ja so ein wichtiger Punkt in dem Kodex, das gesamte Team mit in die Verantwortung zu nehmen. Mhm. Und zu sagen, ich adressiere bewusst meinen Kolleginnenkreis und sage, ich bin nicht perfekt, ihr seid nicht perfekt, schauen wir gegenseitig aufeinander, wenn es uns passiert und verlassen uns drauf, dass der andere sagt, du warte mal. Mhm. Oder lass uns mal drüber reden, was da passiert ist. Also es ist auch irgendwo ein Eingeständnis, dass wir, und das ist glaube ich auch so ein bisschen die Idee, die Grundidee dahinter, dass wir am besten agieren wir für auch das, was es für die Kinder bedeutet, dann in der Gemeinschaft. Mhm. Nicht nur ich alleine, sondern wie ich mir die Bälle mit dem Team und im Abwechseln mit den Kindern und den Eltern zuspiele, das hat am Schluss alles eine Rolle. Mhm. Und ich glaube, genau, um das quasi auch wieder, ich versuche immer dann mit ein paar Sätzen das zusammenzufassen, was, und ich glaube, dass das so das ist. Ich glaube, das Entscheidende am Verhaltenskodex ist zum einen, sind zwei Sachen, zum einen, dass er schwer greifbaren Dinge Worte gibt, die ich verwenden kann. Mhm. Das macht viel aus, wenn ich etwas benennen kann. Und zum anderen, dass er ja eine Praxismethode vorgibt, wie ich das gemeinsam mit anderen wachhalte und auf meinen Alltag zuschneiden kann.
Mhm. Er hilft letztlich, aus dieser Befindlichkeitsschlaufe auch rauszukommen. Mhm. Also Kita an sich, oder ist es generell der pädagogische Bereich, ich weiß es nicht, ist ein sehr breiter Befindlichkeitsbereich, der mir oft zu viel wird. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie das in anderen Berufssparten ist, aber in der Kita ist es so. Und der Verhaltenskodex professionalisiert es letztlich auch nochmal. Ja? Mhm. Also das ist meine Aufgabe und es ist meine Verantwortung, mich mit mir und meinen Befindlichkeiten und letztlich ja auch mit meinen Prägungen, mit meiner Geschichte auseinanderzusetzen, dass ich das nicht automatisch, weil es gerade so ist, weil mein Körper gerade so reagiert, wie Sie es gesagt haben, an die Kinder weitergebe. Weil das hat nichts mit den Kindern zu tun, sondern rein nur mit mir.
Definitiv.
Das ist keine leichte Aufgabe, aber es ist eine spannende Aufgabe und gerade auch dieser Vorteil, dass man in der Kita im Team arbeitet. Und wenn da eine vertrauensvolle, offene Kultur sich etablieren kann, wo Fehler gemacht werden dürfen, weil also das hatten wir jetzt schon am Anfang und ich betone es nochmal, Fehler gehören dazu und passieren. Wir werden nie gewaltfrei werden. Mhm. Es wird immer Grenzüberschreitungen geben. Die Frage ist immer, wie gehe ich denn damit um? Ja. Wie unterstützen mich denn meine Kolleginnen, meine Kollegen? Mhm. Und ist es ein Thema, vor dem ich mich dann schämen muss? Mhm. Oder ist es ein Thema, wo man sagt, Halleluja, wie war das, der Bullshit-Bingo?
Das Bullshit-Bingo.
Das habe ich mir mittlerweile erklären lassen. Jetzt kann ich es auch. Ist voll, das nicht um es ins Lächerliche zu ziehen, sondern auch mit Humor es zu nehmen, um dann auch wieder gute Lösungen zu finden. Ja.
Also ich sage mal so, ich kenne das auch. Ich kann mich furchtbar über meine eigenen Fehler grämen. Das geht ganz prima. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch wieder das Gleiche. Ich glaube, es hat auch seinen Wert, sich selber mal zu grämen und zu schämen und ne, dieses, meine Güte, was ist denn da? Mhm. Aber das sind nicht die Schritte, die es am Schluss besser machen. Mhm. Sondern die Schritte, die es besser machen, ist, sich aufzurappeln und zu sagen, okay, ich mache es jetzt anders. Ich gebe mir die Mühe und sich Ja, auch selber zu motivieren, was im Team auch leichter fällt, wenn man sich gegenseitig motivieren kann. Das ist das Entscheidende, zu sagen, okay, bis hierher war gerade blöd, ab hier versuche ich es besser.
Ja, und man muss dazu sagen, dass die Fachakademien und die Fachschulen jetzt erst umgestellt haben, langsam auch in diese zeitgemäße Pädagogik zu lehren. Das heißt, viele Ausbildungen, die wir in der Praxis haben von Menschen, inklusive meiner, ist noch mit einer ganz anderen Prägung und Ausrichtung von Erziehungsmethoden, die immer noch gesellschaftlich gängig sind bei uns, die Kinder aber einfach nicht gut tut und schlicht und ergreifend gewaltfrei sind, gewaltvoll sind.
Ja, genau.
Das war der erste Teil von meinem Gespräch mit Dr. Markus Fahrt zum Thema Verhaltenskodex. Im zweiten Teil sprechen wir darüber, wie der Arbeitgeber den Prozess der Kulturetablierung Kita als sicherer Ort, wir leben unser Schutzkonzept, in den Kindertagesstätten unterstützen kann, was es dazu generell braucht. Außerdem unterhalten wir uns über die Gewaltformen an sich und wo Gewalt bereits beginnt. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.
Das war der Podcast für große Menschen.